Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Genau, manche können es nicht lesen, habe ich gerade schon gehört. Ich kann es ja mal vorlesen, was uns heute erwartet. Geschwister, ein spannendes Verhältnis oder man könnte auch sagen, ein gespanntes Verhältnis an der einen oder anderen Stelle. Und wir befinden uns in der Predigtreihe zum Thema Beziehungen. Und zwar Teil 2. Wir haben vor 2 Wochen angefangen mit dem Thema Freundschaften, hatten dann eine kurze Unterbrechung durch einen EC-Gottesdienst, wo es eher um die Beziehung nach außen hin ging, aber sind ja auch Beziehungen. Und heute machen wir weiter mit den Geschwistern. Und ich lese euch mal direkt den Text von heute vor, den ich mitgebracht habe und ihr könnt ihn hier vorne gerne mitlesen. Wir finden ihn im 1. Buch Mose. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Da verteilte er seine Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte: Wer ist das da bei dir? Jakob antwortete: Das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kamen Josef und Rahel und verneigten sich. Esau fragte: Was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete: Mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Jakob sagte: Wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen, deshalb habe ich alles, was ich brauche. Jakob drängte Esau so lange, bis er das Geschenk annahm. Danach sagte Esau: Lass uns aufbrechen und weiterziehen, ich will dich begleiten. Aber Jakob entgegnete: Mein Herr, du weißt ja, dass die Kinder noch klein sind. Außerdem habe ich bei den Schafen, Ziegen und Rindern Muttertiere dabei, die noch säugen. Wenn man sie nur einen Tag lang zu heftig antreibt, kommt die ganze Herde um. Mein Herr soll seinem Knecht vorausziehen, ich selbst komme langsam nach, so schnell wie die Tiere und Kinder vorwärts kommen, in Seir werde ich dann wieder zu meinem Herrn stoßen. Esau sagte: Dann will ich wenigstens einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber Jakob erwiderte: Warum das denn? Mir genügt es, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe. Da machte sich Esau noch am gleichen Tag wieder auf den Rückweg nach Seir. Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass es lebendig ist. Und ich bitte dich, dass es auch heute zu uns spricht, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir das, was du uns sagen willst, hören, verstehen und leben. Amen. Jakob hat Angst. Er hat Angst, weil er seinem Bruder Esau begegnen wird. Es ist nun unausweichlich, dass die beiden sich nach über 20 Jahren wieder treffen werden. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass ihr Auseinandergehen vor 20 Jahren alles andere als friedlich war. Das Letzte, was Esau mit seinem Bruder Jakob vorhatte, war nämlich, ihn umzubringen. Das ist das Letzte, was uns berichtet wird, bevor Jakob sich dann auf die Flucht macht. Ja, man könnte sagen, diese Geschwisterbelastung ist auf Leben und Tod belastet. Denn Jakob hatte sich einen Segen erschlichen, den eigentlich Esau zumindest dachte, verdient zu haben. Sie hatten den Vater, oder Jakob hatte seinen Vater getäuscht, indem er sich besonders Fell angezogen hatte, um genauso von der Haut zu sein wie sein Bruder, hatte extra das Lieblingsgericht des Vaters gekocht, um mit List und Tücke an diesen Erstgeburtssegen zu kommen. Was eben damals in der Zeit des Alten Testaments eine ganz besondere Segensgabe war. Ja, der erstgeborene Sohn bekam somit die Zusage von Fruchtbarkeit, von Wohlstand. Ja, dass das, was der Vater erarbeitet hat, weitergeht. Und wenn man noch weiter zurückgeht an den Anfang dieser Geschichte von Jakob und Esau, dann stellt man fest, dass das eigentlich schon vorprogrammiert ist, was dort passiert. Die beiden sind Zwillinge, das heißt, sie teilen sich schon im Mutterleib, haben sie Gemeinschaft miteinander. Und man könnte denken, dass es vielleicht erst ganz gut losgeht, denn sie sind ganz unterschiedlich. Der eine, der ist eher so der Draufgänger, der rausgeht und der jagen geht, und der andere ist eher so ein bisschen bedacht, vielleicht der Stratege, der eher so im häuslichen Umfeld bleibt. Aber man sieht schon bei der Geburt, dass der jüngere Bruder, der Jakob, sich an der Ferse des Esau, des vielleicht 5 Minuten älteren Bruder, festhält. Ein Zeichen für die Konkurrenz, die sie Zeit ihres Lebens miteinander haben werden. Und dann kommt es zur ersten großen Eskalation. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als eine Linsensuppe. Ich weiß nicht, wer von euch Linsensuppe mag. Ich finde sie tatsächlich ziemlich lecker. Und ich kann vielleicht den Esau auch ein bisschen verstehen, dass er hungrig kommt. Und Jakob, der hat gerade Linsensuppe gemacht, und Esau sagt: Gib mir doch was zu essen, ich bin so ausgehungert. Und Jakob sagt: Mach ich, aber nicht einfach so, sondern nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Also diese besondere Auszeichnung, die Esau hat in dieser damaligen Kultur, der Erstgeborene zu sein, das will Jakob haben. Und Esau lässt sich darauf ein. Er gibt Jakob leichtfertig, könnte man sagen, diesen Segen für ein Linsengericht. Und deshalb kann man vielleicht auch sagen, es ist zumindest hier angelegt, dass Jakob natürlich meint, ich habe jetzt auch ein Recht auf diesen Segen, weil der Esau hat es mir ja eigentlich verkauft. Und trotzdem sind natürlich die Mittel, mit denen er dann an diesen Segen kommt, alles andere als lauter. Und so ist Esau wütend, er ist eben auch impulsiv und will Jakob töten. Und Jakob flieht. Und Jakob wird selbst zu jemandem, der betrogen wird bei seinem Onkel, der ihm erst eine falsche Frau gibt sozusagen, also die er gar nicht wollte, und dann muss er nochmal 7 Jahre arbeiten, eine ganz dramatische Geschichte, kann man alles mal nachlesen. Genau, und jetzt hat Gott ihm nach 20 Jahren gesagt: Jakob, geh zurück dahin, wo du herkommst, und Jakob ist losgegangen. Und nun steht diese Begegnung mit seinem Bruder ins Haus sozusagen. Und er weiß nicht, wie wird sein Bruder reagieren. Hier haben wir nochmal den Segen und das Linsengericht, genau. Wir bleiben nochmal beim Linsengericht. Ja, diese Begegnung steht bevor. Jakob hat schon Geschenke vorausgeschickt, um Esau irgendwie so ein bisschen zu beschwichtigen, um zu sagen, boah, ja, es tut mir auch leid, was damals passiert ist, können wir das nicht vergessen, und ich gebe dir hier auch etwas ab von dem Segen, den ich erhalten habe. Ich habe dir den Segen gestohlen, und an diesen großen Tieren, den großen Herden, sieht man eben auch, dass ich Segen tatsächlich erhalten habe, aber ich gebe dir was ab, ich bin bereit, das auch mit dir zu teilen. Und er teilt auch noch seine Familie auf. Er schickt erst, auch ein bisschen fragwürdig, er hat so seine Lieblingskinder, die Kinder, die er nicht so gerne mag, die schickt er mal vor, und dann macht er so Reihenfolgen. Und die Rahel, seine Lieblingsfrau mit dem Josef, die kommt ganz hinten. Und dann nähert er sich dem Esau, verbeugt sich 7-mal. Das ist etwas, was man sonst eigentlich nur vor Königen und vor großen Herrschern macht, wirklich sich 7-mal zu verbeugen. Und nennt Esau auch mein Herr. Nicht mein Bruder, sondern mein Herr. Und nennt sich selbst dein Knecht. Ja, Jakob, der ist wirklich absolut unsicher, was da jetzt gerade passiert. und was passieren wird. Er erwartet irgendwie, dass Esau einen Hinterhalt plant, dass er irgendwie gewalttätig wird, dass er sich irgendwie an ihm rächt. Das ist aus all seinen Äußerungen in dieser Bibelstelle irgendwie herauszulesen. Aber der Esau, der reagiert ganz anders als Jakob es erwartet hat. Er läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn. Beide weinen, heißt es im Text. Und Esau, der sagt nicht zu Jakob, hallo mein Knecht, sondern er sagt, Bruder. Bruder. Und da drin schwingt mit, es ist schön, dich zu sehen. Es ist gut, dass wir uns nach diesen 20 Jahren wieder begegnen. Es ist gut, dass du da bist. Ich trage dir nicht mehr nach, was passiert ist. Nein, ich möchte mich nicht an dir rächen. Ja, Gott scheint hier schon längst an Esau gewirkt zu haben und ja, ihm irgendwie einen Frieden darüber gegeben zu haben. Und auch er sagt, ja, ich hatte doch auch meinen Segen, ich habe auch reiche Herden bekommen und ich habe auch nichts vermisst und leide keinen Mangel. Nein, Gott hat auch für mich gesorgt und deshalb muss ich jetzt nicht mehr böse auf dich sein. Auch wenn Jakob das irgendwie ja, nicht so richtig annehmen kann, hat man das Gefühl. Er kann diesem Bruder, wo eigentlich so viel drinsteckt, noch nicht so richtig vertrauen. Nein, Jakob bleibt vorsichtig. Er lehnt auch ab, gemeinsam mit Esau weiterzugehen, mit so ein bisschen fadenscheinigen Ausreden. Ja, meine Kinder, die können doch nicht so schnell. Und dann habe ich da auch noch so ein paar schwangere Kühe und Schafe und so. Die können auch nicht und deshalb geht doch schon mal vorne. Es ist ihm irgendwie alles nicht so ganz geheuer, was hier passiert. Und ja, vielleicht ist es auch eine Message, die wir hier aus diesem Bibeltext herauslesen können. Beziehungen, die sind nicht von jetzt auf gleich einfach sofort wieder schnipp gut. Und vielleicht einigt man sich dann auch, so wie es dann bei Jakob und Esau auch passiert, darauf, dass man, obwohl man sich versöhnt hat, obwohl man auch wieder sich in die Augen schauen kann, obwohl man sich wieder begegnen kann, darauf, dass man getrennte Wege geht. Ja, nicht jede versöhnte Beziehung muss eine enge Beziehung werden, aber es muss möglich sein, sich wieder zu begegnen. In Frieden, in Respekt, dass man nebeneinander lebt. Und so heißt es dann auch ein Kapitel später, dass sie zur Beerdigung ihres Vaters, zum Vater Isaak, dann gemeinsam kommen und es quasi zusammen durchführen. Also sie scheinen zumindest einen Weg gefunden haben, wie sie miteinander ja, sich begegnen können. Und diese Begegnung war nicht nur bei Esau vorbereitet, sie war auch bei Jakob vorbereitet. Direkt im Kapitel davor hat Jakob eine Gottesbegegnung. Es ist die Geschichte vom Kampf am Jabbok und nach dieser Geschichte kommt dann die Begegnung mit seinem Bruder. Und wir finden auch in unserer Geschichte, die wir eben gelesen haben, einen Hinweis auf diese Gottesbegegnung, denn Jakob sagt, ich stand von Angesicht zu Angesicht dir gegenüber und habe in dir Gott gesehen. Und das ja, spielt sozusagen direkt auf diese Geschichte davor an, wo Jakob genau das hatte. Er hatte Gott gesehen, er hat mit Gott gerungen. Und das zeigt auch, seine Gottesbeziehung musste erstmal in Ordnung kommen, musste geklärt werden und dann können menschliche Beziehungen geklärt werden. Ja, erst wird mit Gott gerungen, danach mit dem Bruder. Und wer von Gott Gnade empfangen hat, kann dann auch Versöhnung mit Menschen anstreben, weil er weiß, dass Gott der Versöhnung, ja, für Versöhnung steht. Und aus dieser selbsterlebten Versöhnung können wir andere mit uns mit anderen versöhnen. Ja, wir haben hier einen klassischen Geschwisterkonflikt vor uns, der natürlich auch vor allem deswegen entsteht, weil hier zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Und ich habe in der Vorbereitung ein Buch wiedergefunden, was ich vor längerer Zeit mal gelesen habe. Es ist von einem christlichen Autor, auch wenn der Inhalt nicht spezifisch christlich ist, sondern eher psychologisch. Und trotzdem fand ich das hilfreich und dachte, ich möchte euch zumindest einen kleinen Einblick damit geben. Und wen es interessiert, der kann es sich auch gerne mal bei mir ausleihen oder so oder es sich kaufen. Kevin Lehman, Familientherapeut in den USA, der hat eben ja, sich mit Geschwisterkonstellationen beschäftigt. Also erforscht, wieso ist es so, dass Geschwister auch immer wieder aneinander geraten? Wieso sind sie sich manchmal so ähnlich und manchmal doch so ganz unterschiedlich? Und wieso kann man trotzdem auch familienübergreifend manche Zusammenhänge erkennen, die einfach ähnlich sind? Und vielleicht hätte auch Jakob und Esau dieses Buch gut getan, wenn sie es gekannt hätten. Ich weiß es nicht genau. Seine Hauptidee ist zu sagen, und wichtig ist bei allem, was ich jetzt sage, das sind irgendwie keine Schubladen oder kein so ist es auf jeden Fall, aber es sind Tendenzen, ne, die er beobachtet hat und wo ihr vielleicht euch mit manchen Beobachtungen wiederfindet und mit manchen vielleicht auch nicht. Aber er sagt, es gibt im Wesentlichen drei Typen von Kindern oder von Geschwistern. Es gibt die Erstgeborenen, es gibt die Mittelkinder und es gibt die Letztgeborenen oder wie er sie liebevoll nennt, die Nesthäkchen. Er macht das auch immer wieder deutlich, dass er selbst eins ist und deshalb auch diese Formulierung verwenden kann. Und er sagt eben, dass man spezifische Beobachtungen machen kann an diesen drei Gruppen von Kindern sozusagen, von Geschwistern. Tendenziell findet man bei Erstgeborenen eher so ein Verantwortungsbewusstsein, bei Mittleren die Tendenz zum Vermitteln und bei Jüngeren eher so einen lustigen, charmeurhaften, um den Finger wickelnden Charakter. Und das ist jetzt aber, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Es gibt eben auch besondere Situationen, die diese Verhältnisse ein bisschen durcheinander bringen. Zum Beispiel, wenn Kinder über 5 Jahre auseinander sind. Dann redet man tatsächlich, macht er zumindest im Buch, quasi wieder von einer neuen Familie. Also da geht es wieder von Neuem los, dass es wieder mit einem Erstgeborenen losgeht. Obwohl der vielleicht eigentlich das dritte Kind ist. Aber durch diesen großen Abstand entwickelt sich das eben so. Die Geschlechter spielen eine Rolle. Also wenn es jetzt Mädchen und Junge sind, dann kann es auch sein, dass das beides Erstgeborene werden, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Dann hast du eben ein erstgeborenes Mädchen und einen erstgeborenen Jungen. Also er hat da schon noch mal ein bisschen mehr als nur diese drei Kategorien. Was auch einen Einfluss hat, sind behinderte Kinder und Patchwork-Familien natürlich, weil dadurch sich auch Familienverhältnisse nochmal ändern. Es kann auch, wenn Kinder ganz nah aneinander sind, zu so Positionswechseln kommen. Also wenn es unter einem Jahr oder unter anderthalb Jahren ist, dass sozusagen das jüngere Kind, vielleicht weil es auch entwicklungsmäßig einfach schon weiter ist, das ältere Kind überholt und dann zum Erstgeborenen wird. Ist bei meiner Mutter so, wäre jetzt meine Analyse. Genau. Und prinzipiell kann man auch immer sagen, dass das zweite Kind oder dann auch die folgenden Kinder sich natürlich immer auch eine Lücke suchen. Ne? Also da, wo das erste Kind schon Experte drin ist, da lernt das zweite Kind relativ schnell, da kann ich nicht gegen anstinken und sucht sich deshalb in der Regel dann andere Bereiche, in denen es glänzen kann. Und nicht zuletzt ist auch die Geschwisterrolle der Eltern relevant, weil man, je nachdem, was man selbst für eine Geschwisterrolle einnimmt, man eher Sympathien hat mit dem Kind, was der eigenen Geschwisterrolle entspricht, weil man ja irgendwie denkt, man kann das gut verstehen oder ja, genau, hat da vielleicht was zu sagen. Und ich denke, ihr werdet euch jetzt alle schon so ein bisschen eingeordnet haben in diesem System. Kevin Lehman gibt den einzelnen Positionen sozusagen noch ein paar Tipps mit auf dem Weg und auch die will ich euch nicht vorenthalten. Auch da, ne, fühlt euch frei, das anzunehmen, was ihr hilfreich findet und was ihr nicht hilfreich findet. Vergesst ihr einfach. Also die Erstgeborenen, die tendenziell gewissenhafter, perfektionistischer und zuverlässiger sind, oder auch ernsthaft gelehrt und kritisch, wie er es nennt, die kriegen von ihm folgende Tipps mit auf dem Weg. Erstgeborene sind prinzipiell bereit, Verantwortung zu übernehmen und das ist eine total gute Eigenschaft, aber sie führt eben oft dazu, dass sie sich auch auf zu viele Dinge einlassen, zu viele Aktivitäten, Organisationen und Projekte und haben am Schluss relativ wenig Zeit für sich selbst. Und deshalb ist ein Tipp von ihm, versuchen, Nein zu sagen. Denn Erstgeborene wollen es eben gerne allen recht machen und da auch die Verantwortung wahrnehmen. Ja, an die Erstgeborenen werden in der Regel auch höhere Erwartungen von den Eltern gestellt, denn sie sind ja die Ersten. Und deshalb stellen sie tendenziell auch höhere Erwartungen an sich selbst. Und deshalb ist es wichtig, ein wichtiger Tipp, dass man als Erstgeborener sich auch mal erlaubt, das Leben zu genießen und eben mal rauskommt aus diesem Verantwortungsdenken. Und Erstgeborene stellen viele Fragen und wollen alles genau wissen und dafür müssen sie sich nicht entschuldigen, denn so arbeiten gute Führungskräfte. Das heißt jetzt nicht, dass nur Erstgeborene Führungskräfte sind oder Führungskräfte werden, aber das ist eine Eigenschaft, die ihnen hilft, eine gute Führungskraft zu sein. Ja, du darfst dir als Erstgeborener Zeit lassen für Entscheidungen, auch wenn andere dich drängen und das nochmal auch abwägen und prüfen. Und wenn du eher der ernsthafte Typ bist, dann nimm dir mal Zeit für ein Späßchen und lach mal über deine Fehler. Das ist hilfreich. Genau, die Mittelkinder. Das sind ja die, die, zumindest ist es, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich habe noch keine eigenen Erfahrungen, wäre jetzt spannend, mit euch ins Gespräch zu kommen, aber das sind ja eher so die, die man so ein bisschen übersieht, könnte man sagen. Ne? Es gibt eine These, dass es von denen auch die wenigsten Fotos gibt in so Fotoalben. Und das führt aber tatsächlich dazu, weil sie eben nicht so die Aufmerksamkeit vielleicht in der Familie bekommen, dass sie, zumindest nehme ich das bei meiner Schwester auch so wahr, stärker nach außen hin orientiert sind. Und damit natürlich auch unabhängiger werden. Oft sind es die, die als erstes ausziehen aus dem Haus, weil sie auch besser vorbereitet sind aufs Leben. Sie sind vermittelnd, weil sie ja irgendwie immer in so einer Zwischenrolle sind zwischen den Geschwistern, aber auch konfliktscheu, also können nicht so gut Konflikte austragen, wenn sie selbst eben die Konfliktpartei sind. Ne? Also genau. Sie haben in der Regel einen hohen Freundeskreis mit hohem Verpflichtungsgefühl und gleichzeitig aber doch auch dieses Gefühl der Einsamkeit, weil irgendwie sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also die Mittelkinder sind in einer Welt voller Widersprüche, könnte man sagen. Und was rät hier? Unser Autor, er sagt, ihr als Mittelkinder seid geborene Diplomaten, ihr könnt beide Seiten sehen und das ist eine ganz wunderbare Eigenschaft. Nutzt das, also auch für uns in Gemeinde. Wie schön, dass es euch Mittelkinder gibt, wir brauchen das, das ist großartig. Und vielleicht bist du auch eher der Typ Freigeist, der Kreative, der so unterwegs ist und gerade euch braucht es, in so Gremien. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine Vorstellung, wo ihr sagt, sehe ich jetzt mich gar nicht. Aber ihr seid hilfreich, um neue Ideen umzusetzen, auch wenn das mal frustrierend sein kann. Und ja, ihr habt vielleicht gelernt, dass euch eigentlich nicht so viele Leute zuhören oder sich für euch interessieren, aber habt den Mut, euch anderen zuzumuten und wirklich rauszukommen aus dieser Einsamkeit. Und ja, ihr habt vielleicht viele Beziehungen und Bekanntschaften, aber oft ist es ja gerade, wenn man so viele Beziehungen hat, eher oberflächlich. Und vielleicht ist es dran, das nochmal neu zu fokussieren und sich in tiefe Kontakte zu investieren und vielleicht auch zu beschränken, in dem, mit wem und mit wie vielen Leuten man unterwegs ist. Und lass dich nicht auf Vergleichsspiele ein. Es gibt immer einen, der es besser kann als du. Genau, also geh bei sowas einfach gar nicht drauf ein. Und hier nochmal, Positionen sind nicht nur was für Erstgeborene. Ihr als Vermittler seid auch sehr gut da drin und da gut geeignet. Und zum Schluss noch die Nesthäkchen, also die, die so eher im Rampenlicht stehen, die vielleicht manchmal etwas manipulierend oder charmant sein können. Die Clowns, die sich eigentlich danach sehen, ernst genommen zu werden, die betören und einnehmen, aber im anderen Moment auch rebellisch und schwer umgänglich sein können. Und dadurch, dass sie natürlich ältere Geschwister haben, sind sie in der Regel auch frühreif und sie können gut verkaufen. Also, er hat gesagt, Autoverkäufer ist der beste Job für Nesthäkchen. Tipps für die Nesthäkchen. Übernimm Verantwortung für dich selbst und such nicht immer die Schuld bei anderen. Nein, du bist verantwortlich für das, was du tust, nicht deine größeren Geschwister. Du bist vielleicht etwas unordentlich, dann lerne, hinter dir aufzuräumen. Unordnung muss sich ja nicht nur im Sachen liegen lassen zeigen, sondern vielleicht auch so in der Selbstorganisation. Ne? Du bist beruflich am besten, auch da vorsichtig bitte, ne, dass jetzt nicht wegen mir euren Job kündigen, aber vielleicht ist was dran. Du bist beruflich am besten, wenn du mit Menschen zu tun hast und eventuell braucht es eine berufliche Veränderung, auch wenn das finanzielle Einbußen mit sich bringen kann. Genau. du bist eingeladen, anderen Hilfe anzubieten und Dinge auch durchzuziehen und dann aber nicht das laut herumzuposaunen, sondern das tatsächlich einfach zu tun, um des Tuns willen und nicht, weil irgendwer das sieht. Gib auch mal Schwächen und Fehler zu und setz deine Gabe lustig und charmant zu sein ein. Die ist wertvoll, das ist hilfreich für andere, aber eben nicht aus Kalkül, um sozusagen zu manipulieren und andere zu beeinflussen, sondern um anderen zu dienen und sie zum Lachen zu bringen. Und auch andere stehen gerne mal im Rampenlicht, also frag doch auch in Gesprächen mal nach ihren Vorstellungen und nach ihren Empfindungen und Gedanken. Und dann noch eine etwas lustige Notiz. Für dich ist ein Erstgeborener die beste Heiratsoption. Also es gibt so ein ganzes Kapitel, auch in diesem Buch darüber, wer gut zusammenpasst. Auch da, ne? Nehmt es nicht zu ernst, aber ich finde es spannend. Und es gibt auch ein Kapitel darüber für alle Eltern, wie man dann tatsächlich seine Kinder in ihrer Rolle am besten begleitet und erzieht. Ne? Weil das ist ja auch dann eine Frage, die sich daraus ergibt. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern uns geht es ja heute um die Geschwister. Und auch über Zwillinge hat er einen kleinen passenden Abschnitt, der jetzt vielleicht für Jakob und Esau gut gewesen wäre, wo er sagt, Zwillinge sind eine interessante Mischung aus Rivalen und Kameraden. Und obwohl da ja bei den bei der Geburt nur ganz wenig Zeit dazwischen liegt, sind Erstgeborene oft die von Selbstsicherheit zeugenden Anführer irgendwie, obwohl das bei Zwillingen ja eigentlich ja, gar nicht so ein großer Unterschied ist. Aber sie können sich eben auch zu echten Rivalen entwickeln, so wie wir es eben hier auch bei Jakob und Esau sehen, insbesondere dann, wenn sie das gleiche Geschlecht haben. Jetzt hat sich hier gerade meine Präsentation verabschiedet. Genau. Ich weiß nicht, ob die wiederkommt. Da ist sie noch. Okay, ja, dann musst du jetzt nochmal die zwei Folien, die wir noch haben, weitermachen. Ja, also was kann uns das helfen? Wir sind noch nicht ganz da, aber gleich. Wir können unsere eigenen Charakterzüge ein bisschen mehr verstehen und eben auch die vielleicht unserer Geschwister. Warum die vielleicht auch so sind, wie sie sind oder auch so ganz anders sind, wie sie sind. Ne? Weil eigentlich haben die doch die gleiche Erziehung genossen und sind durch die gleiche Zeit und das gleiche Leben gegangen wie wir. Ja, und Unterschiede sind eben auch hier wie immer nicht in erster Linie ein Problem, sondern eine Bereicherung. Wir haben unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Charaktereigenschaften, die sich vielleicht eben auch aus unserer Prägung ergeben und unserem Ort, wo wir sozusagen einzuordnen sind in unserer Familie. Und da gibt es jetzt kein schlechter oder besser. Ne? Ja. Nicht nur das Alte Testament erzählt uns natürlich von Geschwisterbeziehungen, sondern auch Paulus redet davon. Er nutzt in seinen Briefen immer wieder diese Anrede, liebe Brüder, oder man könnte auch sagen, liebe Brüder und Schwestern. Und damit meint er ja die Gemeinden. Ne? Er schreibt seine Briefe ja immer an die Gemeinden. Also er macht sich gemein mit den Menschen, die dort in der Gemeinde sind und sagt zu ihnen, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich weiß nicht, wann ihr das zum letzten Mal gehört habt, so dass man irgendwie sich begrüßt und sagt, hallo Bruder, ist vielleicht so eine bisschen altertümliche Begrüßung, aber eigentlich finde ich es schön. Also sozusagen, ey, ja, wir sind Geschwister, wir sind als Geschwister hier hingestellt. Und ich denke auch, ne, es ist so ein bisschen wie bei Jakob und Esau, wo erst diese Gottesbeziehung geregelt wird, wo dieses Ringen mit Gott passiert und dann die Begegnung mit dem leiblichen Bruder. Vielleicht ist ja auch Gemeinde genauso ein Übungsfeld für die Beziehungen auch zu unseren leiblichen Geschwistern. Ein Übungsfeld, wo wir Konflikte miteinander ausfechten können und zwar in dem Wissen, dass wir ja, die gleiche Grundlage haben und alle auf Vergebung angewiesen sind. Und deshalb ja, ist vielleicht tatsächlich Gemeinde das Übungsfeld. Und wenn es uns hier nicht gelingt, uns zu versöhnen, wie kann es dann außerhalb gelingen, wenn vielleicht dort der christliche Glaube noch nicht mal etwas ist, was uns verbindet? Und bei all der Geschwisterschaft, die wir untereinander in unserer Gemeinde leben, haben wir ein besonderes Geschwisterchen, und zwar Jesus. Der Jesus, der ist unser großer Bruder. Der Römerbrief sagt es so, er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Ja, der Erstgeborene sozusagen, der das erste Mal von den Toten zurückkommt. Der den Tod besiegt, der aufersteht und wir werden ihm darin nachfolgen. Und er ist es, der sozusagen das Reich Gottes als erstes gelebt hat und uns gezeigt hat, wie es geht. Und auch darin sollen wir nachfolgen, unserem großen Bruder. ja, Jesus macht den Weg frei. Er boxt sozusagen uns raus aus der Situation. So wie so ein Erstgeborener, der muss ja alle Hindernisse irgendwie aus dem Weg räumen. Ne? Und dann kommen die ganzen Kinder danach und die freuen sich, ja, wie gut, dass ihr das schon diskutiert habt, bis wann man draußen bleiben darf. Jetzt kann ich das ja einfach auch so machen. Ne? Ja, und Jesus ist vielleicht auch so der große Bruder, der in der Dunkelheit das Licht anmacht, könnte man vielleicht sagen. Mein Bruder hat mal, das berührt mich immer noch, wenn ich da jetzt dran denke, der hat mal ein Bild gemalt, da war er in Begleitung, und also professionelle Begleitung, und hat ein Bild gemalt, wo er einen Hund gemalt hat vor seinem Bett. Und dann hat die Therapeutin ihn gefragt, wer ist dieser Hund? Und dann hat er gesagt, das ist mein großer Bruder, weil der übernachtet ganz oft bei mir im Zimmer und dann habe ich weniger Angst. Das hat mich damals und auch heute noch sehr bewegt. Also Jesus so der Bruder, der da ist, wenn wir Angst haben, der eben auch Orientierung gibt, ne, der uns vorangegangen ist, der Kämpfe schon gekämpft hat, die wir vielleicht auch kämpfen. Und das macht Jesus auch so besonders. Ja, Jesus, unser großer Bruder. Was haben wir miteinander angeguckt? Wir sind gestartet bei der Geschichte von Jakob und Esau. Wir haben da festgestellt, dass dieser Versöhnung der Brüder die Begegnung mit Gott vorausgeht und dass wir das vielleicht auch in der Gemeinde so leben und empfinden können, dass das hier ein Übungsfeld ist, wo wir miteinander üben können, uns zu versöhnen und auch unsere Geschwisterkonflikte auszutragen. Und ja, nicht jede Wunde verschwindet komplett. Ne? Also Jakob und Esau, die gehen danach nicht so miteinander, sondern die gehen so. Aber das ist auch okay. Aber sie sind eben, es ist nicht mehr dieses Schwert, was da drüber schwebt, wo Jakob denkt, okay, der Esau, der wird mich bei nächster Gelegenheit umbringen. Ja, Vergebung ist möglich, Neuanfänge sind möglich. Das sehen wir auch an Jesus, der eben genau diese Neuanfänge möglich macht. Ja, wo ist es in deinem Leben dran, vielleicht auch nochmal in die Beziehung mit deinen Geschwistern neu oder ganz anders zu investieren? Und ich lasse jetzt mal offen, ob es die Beziehung zu deinem großen Bruder Jesus ist oder die Beziehung zu deinen Glaubensgeschwistern hier in der LKG oder die Beziehung zu deinen leiblichen Geschwistern in deiner Herkunftsfamilie, wo du hineingestellt bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.